Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Weltwoche Daily, die andere Sicht. Außerplanmäßige Sondersendung. Unabhängig, kritisch und ich bemühe mich auch, zuversichtlich zu bleiben. Aufgezeichnet am Mittwoch, dem 15. Juli 2026. Ich habe die Befürchtung, dass dies der letzte im weitesten Sinn friedliche Sommer Westeuropas für eine gewisse Zeit gewesen sein könnte, beziehungsweise dass wir jetzt den letzten friedlichen Sommer in Westeuropa erleben, denn in der Ukraine spitzen sich die Dinge auf eine, in meiner Beurteilung, sehr, sehr beunruhigende Art und Weise zu. Wir haben die theoretischen Grundlagen schon diskutiert. René Girard, der französische Kulturanthropologe und Philosoph, der bis zu seinem Tod 2015 an der Stanford University in Kalifornien tätig gewesen ist. Dies ist sein letztes Buch, ein Interviewbuch. Im Angesicht der Apokalypse, Clausewitz zu Ende denken. Er beschäftigt sich mit der tödlichen Eskalationslogik des Krieges und in der Steigerung des Kriegs zum Äußersten. Hat daraus eine ganze Welttheorie entwickelt. Aber wir reden heute nicht über kalte Theorie, sondern wir reden über die Wirklichkeit, die auf eine ja fast gespenstische Art und Weise zu imitieren, nachzuahmen, im Begriff ist, was René Girard hier in dieser Fluchtlinie zur Apokalypse darstellt. Klären wir zuerst den Begriff der Apokalypse. Die Apokalypse ist das Ende der Welt, aber die Entstehung einer neuen Welt. Also ein Untergang und ein Neuanfang. Also nicht das Ende von allem, nicht das Nichts, aber natürlich ein sehr schwerwiegender Vorgang, eine Katastrophe. Aber um das gleich ein bisschen zu relativieren, wir haben in Europa viele Katastrophen erlebt und es ist nach jeder dieser Katastrophen weitergegangen, aber umso dringlicher ergeht die Forderung an uns, alles zu tun, um solche Katastrophen zu vermeiden und nicht verdammt dazu zu sein, die Geschichte immer wieder in neuer Verkleidung, in neuer Schattierung, in neuen Kulissen zu wiederholen. Aber ich mache mir wirklich Sorgen, dass das Ganze da in der Ukraine uns bald in einer Art und Weise um die Ohren fliegt, wie sich das keiner wünscht, wie sich das keiner ausgedacht hat, wie das auch niemand beabsichtigt hat. Und deshalb bringt es auch nichts, da jetzt vorher, nachher oder währenddessen in gegenseitige Schuldzuweisungen auszubrechen, sich einzubilden, ja, aber wir haben doch alles richtig gemacht, wir haben doch alles richtig gesehen und die anderen sind falsch, die anderen sind der Sündenbock, die anderen sind die Bösen. Das ist genau die Show, die jetzt abläuft, auf beiden Seiten. Für die Westler, für die Europäer, für die NATO sind die Russen, ist Präsident Putin die Verkörperung des Weltübels, der große Teufel, der Aggressor, der Imperialist, der Unterdrücker, der Mörder, der Kriegsverbrecher und so weiter. Also dieses Mobilmachungsvokabular hat da schon komplett Besitz ergriffen von der politischen Führung bei uns. Und umgekehrt ist es genau gleich auf russischer Seite. Klar, der Präsident ist diszipliniert, er hält sich zurück, auch sein Chefdiplomat Lavrov, andere teilen da viel mächtiger aus. Ich habe ja meine wöchentlichen Gespräche mit Wladimir Solovyov, der sicher einer der eloquentesten und lautesten Verbreiter der russischen Sicht ist, oder man kann sagen, der russischen Propaganda. Wobei eben im Krieg, ich halte mich immer etwas zurück mit diesen Kampfbegriffen, alle Seiten betreiben Propaganda. Und wenn du eben Kriegspartei bist, dann bist du ein Gefangener deiner Narrative und deiner Feindbilder. Und als neutraler Schweizer bemühe ich mich natürlich, diesen Konflikt, diesen Krieg von außen zu betrachten. Ich kann ihn nicht stoppen, ich kann das nicht direkt beeinflussen, aber ich kann wenigstens aus einer neutralen Warte versuchen, mir dazu ein, zumindest für mich, schlüssiges, ehrliches Bild zu geben und ihnen darüber Rechenschaft abzulegen. Aber dieser Krieg spitzt sich zu und niemand hat einen Plan, wie man aus diesem Krieg wieder aussteigt. Wir sind jetzt an einem Punkt, 4 Jahre dauert das Ganze schon, wir sind im 5. Jahr. Die Russen kommen zäh voran. Sie schaffen es zum Teil, gegnerische Stützpunkte in Besitz zu nehmen, zu einem unglaublich hohen Preis. Die Ukrainer sind stärker geworden. Sie setzen Waffen ein, die Druck machen auf Russland, die auch Probleme kreieren in Russland. Und dieses Erstarken der Ukraine hat natürlich damit zu tun, dass diese Friedensphase oder diese relative Entspannungsphase mit dem amerikanischen Präsidenten und dem Gipfel in Alaska vor einem Jahr, das ist gänzlich verflogen. Niemand redet mehr von einem Friedensplan. Und der Krieg beginnt sich jetzt wieder stärker zu verselbstständigen, nach seiner Eigengesetzlichkeit zu laufen, nach seiner Eskalationslogik. Und das schaukelt sich hoch. Also die Europäer, die Westler, auch die Amerikaner, sie unterstützen die Ukrainer. Die Ukrainer unterstützen sich selber. Sie bauen Drohnensysteme, das machen die Russen auch. Und es gelingt den Ukrainern, empfindliche Schläge auf Russland zu lancieren. Und wenn man die beiden Kriegsparteien von außen anschaut, dann findet genau das statt, was René Girard beschrieben hat, es sind Zwillinge ihrer eigenen Zerstörung. Und sie gleichen sich immer mehr an. Und das fällt einem einfach auf, wenn man es von außen anschaut. Es reden ja beide Seiten in den fast mehr oder weniger deckungsgleichen Worten übereinander. Eben für die Westler ist Putin der böse Imperialist, der Angreifer, der Aggressor, der Unterdrücker, der Mörder. Auf der russischen Seite klingt es genau gleich. Der Aggressor, das sind die Amerikaner, vor allem die Europäer, das sind nicht mal die Ukrainer, die werden da nur missbraucht. Das ist eine imperialistische Unterdrückungsmaschinerie, die da vom Westen auf Russland zuläuft. Man will Russland zerstören, man will Russland strategisch schwächen, man will Russlands Souveränität vernichten. Das ist ein existenzieller Kampf. Und im Westen hat man sich eingeredet, dass es auch ein existenzieller Krampf ist. Es geht um die Selbstverteidigung dessen, was wir als unsere Zivilisation bezeichnen. Die Ukraine sei da der Vorposten. Also beide sind da gewissermaßen eingemauert in diesem Krieg, in diesen Fronten, in diesen Feindbildern, in diesen Vorstellungen. Und weit und breit ist kein Ausweg in Sicht. Gibt es niemanden, der da diesen gordischen Knoten durchschlagen könnte. Die westliche Seite eskaliert. Ich habe es in meiner Morgensendung schon angesprochen. Man macht jetzt gemeinsame Manöver mit NATO-Bodentruppen. Die rücken immer näher ans ukrainische Kriegsgebiet. Man hat einen gemeinsamen Raketenschirm. Und Russland sieht das, registriert das. Und jetzt stellt sich die Frage, wie wird Russland auf diese Eskalation reagieren. Das ist klar, beide Seiten sagen, ja, wir eskalieren nicht. Sie haben es in meinem Interview beobachten können mit der RT-Chefin Margarita Simonian, die mich fassungslos angeschaut hat, als ich sie ihr gesagt habe, ja, aber wo ist die Verantwortung Russlands, diese Eskalation zu stoppen? Sie hat mich angeschaut wie einen Außerirdischen, von welchem Planeten sind Sie denn runtergeflogen? Russland eskaliert doch nicht. Wir reagieren nur auf eure Eskalationen, auf die europäischen Eskalationen. Das ist genau das, was René Girard beschreibt. Das ist diese wechselseitige Verhexung, dass man sich eben immer tiefer in die Wahrheit oder sagen wir in die Göttlichkeit, in die angemaßte Göttlichkeit hineingräbt, die dazu führt, dass diese Kriege immer intensiver, immer terroristischer und immer größer werden. Es ist eben diese unerbittliche Steigerung zum Äußersten, die der preußische Militärtheoretiker Clausewitz im Angesicht der napoleonischen Kriege damals als erster, als Befund festgemacht hat. Er hat gesehen, diese Kriege bekommen eine neue Totalität, eine neue Dimension. Und gleichzeitig ist er erschrocken und hat sich bemüht, den Krieg doch als beherrschbares Instrument darzustellen, als Instrument der Politik, als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Aber möglicherweise, und das ist meine Befürchtung, erleben wir jetzt gerade, wie eben Kriege keine beherrschbare Realität darstellen, sondern wie Kriege die Menschen in sich hineinfressen und eben dort dämonische Energien entfesseln auf alle Seiten und sich austoben, bis am Schluss ein Zustand der Erschöpfung, des Todes, des Zusammenbrechens gegeben ist, an dem man dann wieder anfangen muss, sich aus dieser Trümmerlandschaft aufzurappeln. Und diese Erfahrung haben wir ja im letzten Jahrhundert gemacht. Nur haben wir jetzt eine Situation, in der Kriege mit ganz anderen Waffen ausgefochten werden, eine ganz verheerendere, eine viel verheerendere Zerstörungskraft entfalten. Es gibt da ja ein berühmtes Zitat von Albert Einstein, gesagt, ja, er könne noch nicht sagen, mit welchen Waffen da der nächste Krieg geführt werde, aber er könne auf jeden Fall sagen, dass dann der übernächste Krieg nur noch mit Steinen und Holzpflöcken ausgefochten werde. Und das ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Und ich höre jetzt nicht nur von Solovjov und diesen Feuerköpfen, die aber auch sehr differenziert denken können. Nein, auch die skeptischen Stimmen in Russland, die sind ratlos, sie sind auch kritisch. Sie sagen, unsere Führung hat auch versagt. Ein sehr anerkannter russischer Politikkommentator hat mir geschrieben, dass er enttäuscht sei auch von der russischen Staatsführung, dass man so einen Krieg doch nicht mit einem ohne Plan führen könne. Und Russland habe offensichtlich keinen Plan. Man habe keine Vorstellung, wie die nächste Stufe dieses Krieges aussehen könne. Aber man befürchte, und das sagt jetzt ein Skeptiker, man befürchtet, dass diese Eskalationslogik tatsächlich dazu führen wird, dass es unausweichlich wird, dass Russland die europäischen Unterstützer der Ukraine angreift mit dem Ziel, durch solche Schläge, wie auch immer sie aussehen werden, den Willen der Unterstützer der Ukraine zu brechen, um so den Willen der Ukraine gegen Russland zu kämpfen, ja, zu narkotisieren oder auszuschalten. Jetzt beobachten wir in diesem Krieg aber auch, dass beide Kriegsparteien, beide Seiten im gleichen Denkfehler gefangen sind. Die westliche Seite denkt, mit jedem Drohnenschlag auf Moskau, mit jeder Eskalation, sinkt der Wille der Russen zum Widerstand. Jetzt in Russland sagen mir die Leute, und das erlebe ich auch, dass das Gegenteil der Fall ist, und das sagen explizit auch Leute, die sehr viel kritischer da dem Wirken des Kreml gegenüberstehen als andere Exponenten, mit denen ich mich auch unterhalte. Und die sagen im Gegenteil, das stärkt nur den Willen und die Entschlossenheit. Und je mehr der Westen via Ukraine mit dem Instrument, mit dem Vorschlaghammer der Ukraine auf Russland schlägt, desto größer wird die Bereitschaft in Russland, diesen Krieg auch einen Krieg zu nennen und eine kriegerische Mobilmachung zu lancieren. Der russische Präsident Putin zögert da noch, scheint das vermeiden zu wollen, aber das muss man sich einfach auf der westlichen Seite bewusst sein, wenn man glaubt, durch immer noch mehr Eskalation den Frieden auf der russischen Seite herbeizubekommen, dann ist man eben in einem Irrtum. Denn die Logik des Krieges ist die nachahmende Eskalation. Das erleben wir bei jeder Wirtshausschlägerei. Wenn du mal zuschlägst, schlägt der andere härter zu und so weiter, bis am Schluss keiner mehr aufsteht. Die Vorstellung, dass ich dem anderen eine haue und der dann sagt, okay, ich ziehe mich zurück und ja, du hast schon recht, oder dass er das macht, was Jesus vorgeschlagen hat, dass er einfach die andere Wange hinhält, dazu sind wir offensichtlich nicht in der Lage, sind wir nicht bereit. Und das ist für mich sehr besorgniserregend, dass auch diese maßvollen Stimmen mir jetzt schreiben, dass die Stimmung in Russland bei allen Schwierigkeiten, die aber nicht so schwierig seien, wie man das im Westen gerne hätte, dass in Russland die Bereitschaft nicht aufzugeben und tendenziell zu eskalieren, dass diese Bereitschaft im Wachsen begriffen ist, meine Damen und Herren, nicht im Sinken. Und wir beobachten es ja umgekehrt, die Russen haben den gleichen Irrtum, sie glauben, du könntest immer noch härter auf die Ukraine schlagen, aber wir beobachten, dass die Ukraine auch stärker geworden ist, natürlich auch durch westliche Unterstützung. Aber diese Angriffe, diese Eskalationen auf Kiew, diese Raketenangriffe, die natürlich immer auch zivile Leben kosten, wobei wir uns hier auch nicht von den Propaganda-Erzählungen des Westens irreführen leiten lassen sollten. Dieser Krieg zeichnet sich dadurch aus, und da zitiere ich das Internationale Rote Kreuz, durch eine möglichst große Zurückhaltung gegenüber der Zivilbevölkerung, eine weit größere Zurückhaltung, als sie die Amerikaner in ihren Kriegen, in ihren zahlreichen Kriegen, jetzt auch gegenüber dem Iran an den Tag legen. Also dieser falsche Moralismus, diese Überheblichkeit, dass man sich selber eben näher beim Guten, näher beim lieben Gott wähnt und glaubt eben in diesem Krieg seine eigene Göttlichkeit bekräftigen zu müssen. Das ist genau das Problem, dass man sich immer mehr hineinsteigert. Also wechselseitige Irrtümer, die sich aber nachahmen. Die Russen werden grimmiger und entschlossener, diesen Krieg zu eskalieren, je mehr sie getroffen werden. Trotzdem schlagen sie auf die Ukrainer im Glauben, dort wäre es anders, aber es ist genau gleich. Und indirekt steigt zumindest auf der Stufe der westlichen politischen Führungen, die allerdings über eine nur sehr fragwürdige demokratische Legitimität verfügen, vielleicht gar nicht den Willen des Großteils der Bevölkerung wiedergeben, da ist die Entschlossenheit jetzt auch groß zu eskalieren, mit NATO-Bodentruppen Manöver zu machen, gemeinsamer Raketenschirm. Das ist ein ziemlich massiver Kriegseintritt, der da begangen wird. Und was passiert, wenn jetzt also diese Befürchtungen wahr werden und die Russen tatsächlich dann Ziele in Westeuropa angreifen? Drohnenfabriken, Rüstungsfabriken. Welche Hölle wird dann entfesselt? Was für eine Dynamik tritt dann ein? Gibt es dann Friedensdemonstrationen auf den Champs-Élysées oder am Brandenburger Tor? Oder ganz im Gegenteil, werden sich dann all jene bestätigt fühlen, die sagen, hey, wir haben es euch immer gesagt, diese Russen, die wollen Krieg führen gegen uns. Und so wird der Krieg zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Und als Schweizer in einem neutralen Land, und ich sage hier, wären alle Länder so neutral wie die Schweiz, obwohl die Schweiz ihre Neutralität etwas relativiert hat, etwas preisgegeben hat in diesem Krieg, wenn auch nicht vollends aufgegeben hat, das ist auch eine Propagandalüge. Wenn alle Länder so neutral wären wie die Schweiz, dann gäbe es gar keine Kriege. Aber es sind eben nicht alle so neutral wie die Schweiz. Zur Neutralität gehört übrigens auch die Fähigkeit, sich selber verteidigen zu können. Das ist auch wichtig. Und meines Erachtens müsste Europa nach den verheerenden Kriegen, die man ja immer wieder auf sich genommen, heraufbeschworen hat, müsste man längst übergehen dazu, diese außenpolitische Kriegsabstinenz, diese Aggressionsabstinenz zu pflegen, genannt Neutralität. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also wenn Putin eskaliert, was erreicht er damit? Außer dass das Ganze noch mehr in Brand gesteckt wird. Und das ist die große Sorge. Wie kommen wir raus aus dieser Eskalation? Und der Mann, den Sie da auf dem Cover sehen, Andrei Melnitschenko, der größte Industrielle Russlands. Ich habe ihn schon vor mehreren Jahren auf 10 Seiten in der Weltwoche interviewt, ganz am Anfang der Invasion Russlands in die Ukraine. Und wir sind im intensiven Kontakt und Austausch. Und dieses Interview, das er da dem Economist gegeben hat, das hat einige Wellen geworfen, weil seine wichtigste Aussage ist die, der Westen müsse begreifen, dass ein strategisch geschwächtes Russland nicht im westlichen Interesse ist. Und hier redet natürlich der Globalist, hier redet der globale Unternehmer, der Weltunternehmer, der Unternehmen aufgebaut hat, die eben vom Fall der Mauer profitiert haben, der weltweit tätig gewesen ist und der sich jetzt durch den Wahnsinn des Krieges plötzlich wieder nach Russland zurückgedrängt sieht, auf die russische Scholle, während er zuvor über 20 Jahre lang in Westeuropa, unter anderem in der Schweiz, gewohnt hat. Er ist auf der Sanktionsliste der Europäischen Union, nicht allerdings auf der Sanktionsliste der Vereinigten Staaten von Amerika. Und er sagt in diesem Interview, allerdings sehr zurückhaltend, und der Economist spielt das herunter, er sagt natürlich in diesem Interview, dass er sich auch große Sorgen mache, dass dieser Krieg massiv auf Westeuropa übergreifen könne. Und René Girard schreibt, ja, wir Beobachter, wir Journalisten, die das Ganze einzuordnen versuchen, zu erfassen, zu verstehen versuchen, wir haben nicht die Macht, es zu stoppen. Aber wir können wenigstens alles daran setzen, die Gefahren ins Bewusstsein zu rufen. Und da muss sich jedes Land, jede Regierung, jede Bevölkerung muss sich selber fragen, wie sie sich zu dieser Realität eines bald auf Westeuropa übergreifen könnenden Weltkriegs verhält. Will man wirklich in diesen Krieg einsteigen, meine Damen und Herren? Will man sich davon erfassen lassen? Oder wäre jetzt noch viel mehr als Ende der 70er Jahre mit diesen Friedensmärschen, mit diesen Ostermärschen, eine riesige Friedensbewegung angezeigt und sozusagen ein Einstieg auf die christliche Thematik, liebet eure Feinde. Und wenn du geschlagen wirst, schlage nicht zurück, sondern halte die andere Hand hin, zieh dich zurück. Je mehr der andere eskaliert, desto mehr ziehst du dich zurück. Haben wir die Kraft, dieser christlichen Botschaft nachzuleben in Europa? Oder verfallen wir in archaische Muster der Eskalation, der Tat und der Gegentat, von Angriff und Vergeltung? Bleiben wir in dem gefangen und bleiben wir auch gefangen von unseren Vorstellungen der angeblich eigenen Vortrefflichkeit und Unfehlbarkeit und Fehlerlosigkeit, die natürlich bequemerweise alles Übel, alle Schuld beim anderen abladen kann. Und natürlich hat die Dämonisierung, die Identifizierung des Sündenbocks, der absolute Sündenbock ist Putin. Wenn Putin nicht da wäre, dann hätten wir all diese Probleme nicht. Ist doch kompletter Unsinn. Aber es ist eben ein Unsinn, der die anderen, der unsere Seite von jeglicher Schuld freispricht, die Selbstabsolution, die dann selbst wieder zum Eskalationstreiber wird. Und in der Schweiz müssen wir uns fragen, wann eigentlich, was braucht es eigentlich noch, bis wir zur schweizerischen Neutralität zurückkehren? Immerwährend, bewaffnet, umfassend. Was muss eigentlich noch alles passieren, bis die Schweizer merken, bis die Politiker in Bern merken, bis die Zeitungen merken, bis eine neue Zürcher Zeitung merkt, dass dieser Krieg eben nicht weit entfernt irgendwo an der russisch-ukrainischen Grenze stattfindet und man deshalb flexibel mit der Neutralität umgehen könnte, also komplett unglaubwürdig, so von Fall zu Fall. Ja, jetzt sind wir ein bisschen mehr neutral, jetzt engagieren wir uns, damit wir gut dastehen, damit wir unsere eigene moralische Vortrefflichkeit vorführen können im Angesicht dieses entmenschten Bösen, das uns da mit der Fratze des russischen Präsidenten entgegentritt. Diese ganze hohle Selbstgerechtigkeit, dieser eitle Unernst der eigenen Kriegsbesoffenheit, wollen wir an dem eigentlich noch festhalten? Sind wir der Meinung, dass wir solche Publizisten und solche Erzeugnisse weiterhin auch Politiker unterstützen sollten? Oder wäre es vielleicht angezeigt, sich auf eine ganz andere und meines Erachtens der Realität viel eher entsprechende Verhaltensweise umzustellen, nämlich zurückzukehren zur schweizerischen Neutralität? Und es ist ja nicht so, meine Damen und Herren, dass die Schweizer den Kopf nicht auch schon verloren hätten. Ich erinnere an die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Da waren die Leute auch erschöpft. Und sie haben gesagt, wir müssen solche Kriege verhindern. Kriege, die niemand gewollt hat und die dann plötzlich Millionen getötet haben, einen ganzen Kontinent in den Abgrund geritten haben. Und aus diesem Gedanken ist ja dann der Völkerbund entstanden. Quasi eine UNO vor der UNO. Dem Versuch, diese Konflikte zu entschärfen, bevor sie sich kriegerisch entladen. Und dieser Völkerbund hat auch die Schweiz begeistert am Anfang, zumindest Teile der Schweiz. Jedenfalls ist sie beigetreten und der Außenminister Motta, Tessiner, er hat die Schweiz in diesen Völkerbund geführt, obwohl es mahnende Stimmen gab, die gesagt haben, passt auf, weil dieser Völkerbund, diese UNO vor der UNO, die beschädigt unter Umständen die schweizerische Neutralität und das ist die wichtigste und erprobteste Lebensversicherung, die hat uns schon im Ersten Weltkrieg rausgehalten, weil die Romans, die französisch sprechenden Schweizer, wären phasenweise bereit gewesen, an der Seite Frankreichs gegen Deutschland in den Krieg zu ziehen und die deutsch sprechenden Schweizer hatten durchaus auch, sagen wir einmal, bestimmte Empathien für die deutsche Sache im Ersten Weltkrieg. Aber dank der Neutralität hat es die Schweiz nicht zerrissen, ist sie aus diesem Krieg draußen gehalten worden. Auch mit ihrer Armee und ihrem Generalstabschef Ulrich Wille, der übrigens selber auch enge Verbindungen zu Deutschland hielt, aber auch ein Verfechter der Neutralität war. Aber nach dem Ersten Weltkrieg hat man gedacht, ja, dieser Völkerbund, das ist etwas Besseres als die reine Neutralität. Und das ging dann gut 10 Jahre, halbwegs gut. Und dann kam der Einmarsch der Italiener in Abessinien, Mussolini. Und dann hat dieser Völkerbund gesagt, jetzt machen wir Wirtschaftssanktionen gegen Italien. Und alle müssen mitmachen, auch die Schweiz. Und dann hat der Bundesrat kalte Füße bekommen und hat gesagt, oh, jetzt ist ja ein Nachbarland von uns betroffen. Und als Mussolini Wind bekam, dass die Schweizer da allenfalls Sanktionen ergreifen könnten, hat er sofort mit Krieg gedroht und gesagt, also wenn ihr das macht, dann marschieren wir im Sinne einer Sicherheitszone im Tessin ein und besetzen die Schweiz bis zu den Alpenpässen. Und unter dieser akuten Bedrohungslage hat der Bundesrat entschieden, in dieser existenziellen Notlage, hat der Bundesrat entschieden, zurückzukehren zur integralen Neutralität nach schweizerischer Art. Und alle waren gottenfroh, im September 1939, dass 1938 die Schweiz zur Neutralität zurückgekehrt ist. Allem voran die Neue Zürcher Zeitung, die heute an der Spitze steht, jener, die die Neutralität in bürgerlichen Kreisen beerdigen wollen, aufweichen wollen, zerstören wollen, auch wenn sie das so nie zugeben würden, aber sie zerstören die Neutralität, indem sie sie flexibel, unglaubwürdig handhaben. Es darf keine Flexibilität geben für eine Regierung, die Schweiz in einen Krieg zu ziehen, bei dem nicht wir direkt angegriffen sind. Ist auch noch wichtig, die Neutralität hindert uns nicht, uns selber zu verteidigen. Wenn wir angegriffen werden, können wir uns verteidigen. Selbstverständlich sind wir nicht an die Neutralität gebunden, aber eben bei Kriegen Dritter. Also hier müssen wir uns diese Frage ganz klar stellen. Was braucht es eigentlich noch? Müssen die ersten Raketen in München bei einer Drohnenfabrik, die es dort gibt, Helsing, oder in Polen einschlagen, bis man in der Schweizer Politik die existenzielle Dringlichkeit dieser Frage wieder spürt, bevor wir aufwachen aus unserer Luxus-, aus unserer Wohlstandsnarkose? Das ist die Frage. Und ganz unabhängig davon ist komplett ungewiss, wie dieser Ukraine-Krieg ausgehen wird. Die Russen haben auch keinen Plan. Und ich glaube nicht, dass Putin sich noch im Klaren darüber ist, was eigentlich seine Kriegsziele sind. Ja, er möchte sein Land gegen das, was die Russen als existenzielle NATO-Aggression bezeichnen, aus ihrer Sicht, das möchte er beseitigen. Dieses Problem möchte er lösen. Ein für alle Mal. Aber wie will er das lösen? Ich meine, er kommt ja kaum zu seinem Ziel, den Donbass zu erobern. Jetzt gehen wir mal davon aus, er erobert den Donbass, diese letzten Festungen zu einem gewaltigen Preis und die Ukrainer schlagen zurück. Und dann hat er den Donbass, dann hat er diese Anhöhen. Und die westliche Seite hat den Krieg massiv eskaliert. Vielleicht erobert er den Donbass sogar noch, ohne dass er vorher die europäischen Nachschublinien angreift. Ja, aber dann? Dann wird er sagen, ja gut, jetzt sind wir eigentlich gleich wie am Anfang. Wir haben einfach die Grenze etwas weiter im Osten, aber im Westen. Aber der Westen ist ja noch aufmunitionierter. Ich habe ja noch mehr NATO um meine Grenzen herum, auch in Skandinavien. Jetzt brauche ich nochmal eine größere Pufferzone. Jetzt muss ich also nochmal nach Kiew rüber oder nach Odessa, wenn er die Kräfte hat, das zu erreichen. Aber darüber reden die Russen schon. Ja, wir brauchen jetzt aufgrund der Eskalationen eine größere Pufferzone. Was dann natürlich im Westen wieder als Bestätigung all ihrer Befürchtungen gesehen wird, dass Russland natürlich doch Quadratkilometer imperialistisch erobern will, dass Putin die alte Sowjetunion zurückhaben will. Auch wenn das ursprünglich gar nie sein Plan war. Und so, das ist die nachahmende Eskalation, gleichen sich die Kriegsparteien immer mehr an. Und was der andere macht, gibt beim anderen die absolute Gewissheit, eben jetzt noch weitergehen zu müssen. Und wie kommt man aus diesem Ding wieder raus? Das ist also brandgefährlich, meine Damen und Herren. Das hat eine Eskalations-, eine Explosionsdynamik, die bereits voll im Gang ist, die man aber nicht zur Kenntnis zu nehmen bereit ist auf der westlichen Seite. In Russland ist man eher bereit, diese existenzielle Dynamik zu sehen. Wie kommen wir aus dem wieder raus? Wie stoppt man diese Eskalation? Hoffen wir auf die Chinesen? Vielleicht sind die Chinesen die große Hoffnung. Sie sagen, okay, Putin darf diesen Krieg nicht verlieren, aber er darf jetzt auch nicht übertreiben. Er darf die Welt nicht anzünden, weil das zerstört unsere sorgfältig aufgebaute globale Wirtschaft. Und dann haben wir wieder ein Rendezvous mit unseren Dämonen, nämlich Zusammenbruch des Wohlstands, Armut, Destabilisierung des Machtzentrums in Peking. Das darf auf keinen Fall passieren. China, das große Land, wirtschaftlich extrem darauf angewiesen, dass eben die Weltwirtschaft läuft, dass sie mit ihren Produkten auf die Märkte kommen. Dieses China hat natürlich einen Anreiz, den Russen einerseits zu helfen, aber die Russen andererseits zu stoppen. Und Putin kann nicht einfach machen, was er will. Und auf der anderen Seite die Amerikaner. Aber die Amerikaner haben nicht einen einheitlichen Willen. Trump ist eine Ausnahme. Trump hat eigentlich unter Republikanern selten großes Verständnis für die russischen Sicherheitsinteressen gezeigt. Aber im Moment hat er da seinen Glauben an die russische Seite verloren, scheint das verloren zu haben, unterstützt die Ukraine, ist also faktisch jetzt Teil der westlichen Kriegsmaschinerie. War er immer schon, aber zumindest noch mit diesem diplomatischen Bemühen. Kann er das Ganze stoppen? Kann er die Europäer und die Russen vor sich selber retten? Können das die Chinesen und die Amerikaner zusammentun? Ist der Wahnsinn des Ukraine-Kriegs sozusagen die letzte dialektische Hochschaukelung, bevor die Leute dann zur Vernunft kommen Und so wird dieser Krieg, bevor das Schlimmste passiert, zum Geburtshelfer einer neuen, stabileren, multipolaren Ordnung? Oder müssen wir zuerst durch die Hölle dieses Kriegs, vielleicht eines 30-jährigen Kriegs, eines ewigen Kriegs, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es nur kurz, müssen wir wieder durch so eine Hölle durch, um erst aus gewaltigem Schaden, aus Millionen von Toten klug zu werden? Müssen wir zuerst wieder durch Leichenberge warten, um miteinander ein friedliches, stabiles und sachliches Zusammenleben zustande zu bringen? Also man muss auf die Chinesen hoffen, man muss auf die Amerikaner hoffen. Vielleicht gibt es Friedensbewegungen. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Vielleicht bricht es in Russland zusammen, aber ich höre, das sei nicht so. Putin sitze fest im Sattel. Aber wer blickt schon hinter die Kremlmauern? Aber ist das eine gute Nachricht, wenn die Atommacht Russland implodiert, wenn da plötzlich Diadochenkämpfe stattfinden, wenn sich dieser gewaltige Landkoloss destabilisiert? Wollen wir das eigentlich? Ist das der Zweck der Übung? Meines Erachtens nein. Also meine Damen und Herren, es tut mir leid, dass ich Ihnen hier keine Lichtblick- und Wetterleuchten am Horizontperspektive eröffnen kann, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, diese Bedrohungen, diese Gefahren mit aller Ehrlichkeit und ohne in die eine oder andere Richtung zu übertreiben, in Erinnerung ruft, ins Bewusstsein bringt, damit man darüber diskutiert. Und das ist auf unserer Seite das ganz große Problem, dass man über solche Szenarien nicht einmal redet. Das ist noch nicht im Mainstream drin. Das ist auch in den Medien nicht drin. Auch all diese neuen Portale da, wie sie alle heißen, Apollo News und News und so weiter, die mit nicht erschöpfender, fast schon bewundernswerter Fleißigkeit da all diese kriminellen Vorfälle im Zusammenhang mit der Migration aufdecken und die Blödheit der Rot-Grünen, ja, unbenommen. Beschäftigt euch mit der Blödheit der Rot-Grünen. Aber ich glaube, in Deutschland wäre es viel, viel wichtiger, eine Diskussion anzustoßen, wo stehen wir eigentlich in diesem Krieg und wohin driftet dieser Krieg? Und wollen wir das eigentlich? Oder sehen wir noch Möglichkeiten, dieser Eskalation zu entkommen? Und die großen Mainstream-Medien in Deutschland sind absolut auf dem Kriegspfad. Der Springer Verlag natürlich mit der Bild-Zeitung, Paul Ronsheimer allem voran. Dann aber auch der Spiegel, Frankfurter Allgemeine vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das können Sie vergessen, müssen wir gar nicht reden. Da kommen ja solche Stimmen, wie ich sie hier bringe, überhaupt nicht vor. Da haben wir nur die üblichen Klackgöre und Propagandisten, die das eigene Bild hier bestätigen. Also von diesen neuen Portalen müsste hier eigentlich das Veto kommen. Da müsste man versuchen, dieses Thema nach vorne zu bringen. Aber da sind eben auch viele auf dem falschen Trip und sich der Gefahren möglicherweise nicht bewusst. Man kann nur hoffen, dass man sich irrt, aber ich mache mir hier wirklich große Sorgen, Befürchtungen und je mehr ich darüber nachdenke, desto unausweichlicher scheinen mir eigentlich diese Szenarien zu sein, über die Melnitschenko und andere reden. Aber zum Glück, der menschliche Verstand ist nur begrenzt, wir überblicken nie das Ganze, nur Teile und lassen uns von unseren Gedanken auch immer wieder in die Irre führen, das Hirn ist auch eine Fälscherwerkstatt. Aber auf Wunschdenken, Deus ex machina, ja, es kommt dann schon irgendwie gut. Auf das darf man sich nicht verlassen. Und hier haben natürlich die europäischen Regierungen genau die gleiche Verantwortung wie die russische Regierung. Und alle, die die Machtmittel in der Hand haben, diesen Wahnsinnsteufelskreis zu durchkreuzen, auszuhebeln, zu stoppen. Aber dazu gehören auch die Bürger, wir, die Publizisten. Wir können entweder Tomaten auf den Augen haben, den Leuten Sand in die Augen streuen oder sozusagen dem Kriegsgott huldigen und diese Gefühle der Feindschaft, des Hasses und der Selbstgerechtigkeit anheizen. Oder wir können in unserem Kreis darauf hinweisen, dass man dadurch zum Komplizen des Krieges wird, zum Komplizen der Zerstörung, zum Schreibtischtäter, wenn man sich an diesen Dämonisierungen, Verteufelungen in diesem Teufelskreis beteiligt. Wir machen da nicht mit, meine Damen und Herren. Worauf man sich darauf auch nichts einbilden sollte, ist nämlich journalistisches Tageswerk. Hat jetzt fast ein bisschen emphatisch geklungen von meiner Seite. Nein, da darf man nicht mitmachen. Und deshalb ist es so wichtig, sich auf allen Seiten umzuhören, damit wenigstens die Außenstehenden, die Zaungäste der Geschichte, die Neutralen, die Kleinen, sagen, seid ihr eigentlich verrückt geworden? Habt ihr den Verstand verloren? Oder etwas weniger übergriffig, macht ihr euch nicht Sorgen, dass dieses Verhalten uns in eine Situation bringen könnte, aus der man sich vor gut 80 Jahren mit einer nicht mehr zu überbietenden Fassungslosigkeit schon einmal aufrappeln musste? Macht ihr euch nicht die Sorge, dass wir im Begriff sind, uns wieder im gleichen Wahnsinn zu verlieren, der uns schon einmal einen Höllensturz beschert hat? Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ohne Bewusstwerdung, ohne eine ehrliche Diskussion darüber, wird man nicht aus diesem Verhängnis aussteigen können. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen, wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut, wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.